Lieben Freunde, wie freut man sich, wenn man nach langer Abwesenheit mal wieder hier in diesem Club ist. Und namentlich freue ich mich, dass ich heute Abend drei junge Freunde aus Württemberg hier begrüßen darf. Das ist ja für unser einst gelobte Land, das Württemberg. Drei junge Männer, die hergefahren, die haben voriges Jahr eine Evangelisation miterlebt, die mein Leiterkreis da hielt und jetzt haben sich aufgemacht, uns zu besuchen. Also wir grüßen die Schwabenmänner aus Kaffishäusern und Kohlberg herzlich. Ich fürchte, dass in Ihrem Gedächtnis der Zusammenhang schrecklich abgerissen ist, von dem, was wir besprochen haben. Wir machen da weiter in der Besprechung vom Leben des Königs Josaphat. Darf ich noch mal ganz kurz sagen, der König, der Apostel Paulus sagt durch den Geist Gottes, dass alles, was im Alten Testament steht, uns geschrieben sei, zur Lehre und zum Vorbild. Es ist also für uns sehr wichtig, diese Männer des Alten Bundes genau anzusehen. Wir können von ihnen lernen. Und da haben wir gehört, wie dieser junge König in jungen Jahren sich entschlossen, in einer gottlosen Welt dem Herrn zu gehören. Da war der schöne Satz, der mir einer der liebsten Sätze der Bibel ist. Er wurde mutig in den Wegen des Herrn. Er wurde mutig in den Wegen des Herrn. Ging mir so in meinen Ferien immer durch. Ich erinnere mich, wie ich als junger Kerl zum ersten Mal in der Schweiz war, wie ich Angst hatte auf einem Weg, wo es 10 Meter runterging. Und jetzt hätten sie mich mal sehen sollen. Ne? Senkrechte Wände auf und so. So kann man allmählich, wenn man sieht, es geht ja, mutig werden in gewissen Wegen. Und so geht es auch. Das ist ein junger Mann, der bekehrt sich und denkt zuerst, ja, geht das denn auch mit dem Herrn zu leben und die anderen tun es doch alle nicht und was soll daraus werden? Und dann merkt er, das geht ja und dann wird er mutig, fängt an, anderen das Evangelium zu bezeugen, so ging es Josaphat. Und da wird also eine lange Zeit sehr viel Schönes von ihm erzählt und dann kommt das Unheil, er wurde nun zu mutig. Denken Sie, also um nochmal das Bild von Alten zu brauchen, dass einer sagt, jetzt bin ich so ein Bergfex und geht also an irgendeinen schrecklichen Geröllhang, um Edelweiß zu pflücken und da rutscht die ganze Geschichte mit ihm ab. Man kann zu mutig werden in den Wegen des Herrn. Das ging dem Josaphat so. Er verschwägerte sich mit dem König des Nordreiches, mit dem abgöttischen König Ahab. Und Sie erinnern sich vielleicht, ich wiederhole jetzt nur kurz, nicht wahr? Wie der ihn gleich in eine üble Sache reinzieht. Ahab hat einen Kriegszug vor und sagt, du machst doch natürlich damit. Und der arme Josaphat, der wagt gar nicht Nein zu sagen und macht damit. Und dann ziehen sie in den Krieg miteinander. Und da standen wir, 2. Chroniker 18. 2. Chroniker, ich fürchte sogar, dass Sie inzwischen verlernt haben, wo Chroniker steht. Das ist in unserer Normalbibel hier auf Seite 464 etwa. Ja, also wo wir sind, ist schon ungefähr 64. Da wurde er noch so richtig, das war das Letzte, was wir besprachen, da wurde er noch so richtig. Oh, da ist doch das Buch, können Sie vielleicht mal geben, Frau Hegemeyer ist da. Ich habe für Sie noch was, laufen Sie mal nicht weg, laufen Sie mal nicht weg. Der König Ahab macht den kleinen, lieben, frommen Josaphat richtig dumm. Er sagt, du, wir wollen uns verkleiden. Ich ziehe mich wie ein gewöhnlicher Soldat an und du gehst in deinen Königsgewändern in den Streit. Und der Josaphat fällt drauf rein. Es ist oft so, wenn Kinder Gottes sich auf die Ebene der Weltmenschen bewegen, dass sie oft so schrecklich dumm gemacht werden, ne? Und dann kommt es zu der Schlacht und der König, der feindliche Heerführer, hatte gesagt, ihr müsst euch gar nicht in viel Kämpfe einlassen. Ihr müsst nur auf den König abschießen. Na, und dann kommt also diese Streitmacht an und der Einzige, der König aussieht, den König in Wagen hat, ist der gute Josaphat, ne? Und nun schießt alles auf ihn. Natürlich eine schrecklich unangenehme Lage, wohin der ganze Krieg nichts angeht, in aller Welt nichts angeht. Darf ich nochmal lesen, Kapitel 18, Vers... Vers 30, aber der König von Syrien hatte den Obersten über seine Wagen geboten, ihr sollt nicht streiten, weder gegen klein noch gegen groß, sondern gegen den König Israels allein. Dann und die Obersten der Wagen Josaphat sahen, dachten sie, der ist der König Israels, und umringten ihn, wieder ihn zu streiten. Aber Josaphat schrie, und doch er half ihm, und Gott wandte sich von ihm. Denn da die Obersten der Wagen sahen, dass er nicht der König Israels war, wandten sich von ihm ab. Es spannte aber ein Mann seinen Bogen von ungefähr und schoss den König Israels zwischen Panzer und Wehrgänge. Da sprach er zu seinem Wagenlenker, wende deine Hand und führe mich aus dem Heer, denn ich bin verwundet. Und der Streit nahm zu des Tages, und der König Israel stand auf seinem Wagen gegen die Syrer, bis an den Abend und starb, da die Sonne unterging. Josaphat aber, der König Judas, kam wieder heim mit Frieden gen Jerusalem. Und es ging ihm entgegen hinaus Jehu, der Sohn Hananis, der Schauer, und sprach zum König Josaphat, sollst du so dem Gottlosen helfen und lieben, die den Herrn hassen? Um deswillen ist über dir der Zorn vom Herrn. Aber doch ist etwas Gutes an dir gefunden, dass du die Aschera-Bilder hast ausgefegt aus dem Lande und hast dein Herz gerichtet, Gott zu suchen. Also blieb Josaphat zu Jerusalem und er zog wiederum aus und das Volk von Beerseba an bis auf das Gebirge Ephraim und brachte sie wieder zu dem Herrn ihrer Väter Gott. Ich darf zu diesem Kriegsgeschichte noch ein paar Dinge eben sagen. Der Josaphat kommt in große Not. Plötzlich richtet sich aller Streit auf ihn. Und da heißt es hier, die Bibel erzählt so mit knappen Worten, da schrie er und doch er half ihm. Ich habe die ganze lange Geschichte vorher kein Wort gehört, dass Josaphat gebetet hätte. Ich habe kein Wort die ganze lange Geschichte vorher gehört, dass Josaphat mit dem Herrn geredet hätte, ob sein Weg richtig war. Er war zu sicher geworden. Es war auf einmal, als wenn die geistlichen Brunnen versiegt sind. Als wenn dieser eifrige junge Christ verkalkt. Man kann geistlich verkalken. Körperlich, das merke ich nicht, aber das ist nicht, wenn man geistlich verkalkt. Und so kam es, dass, erinnern Sie an die frühere Geschichte, als der Ahab ihm seine gottlose Unternehmung reinziehen will, er mitmacht. Was hat er an einem Joch zu ziehen mit den Ungläubigen? Was hat er in diese schmutzige Kriegsgeschichte sich hineinzuverwickeln? Dieser Krieg war nur vom Zaun gebrochen, von der Habgier und von dem Machtwillen des Ahab. Das ging doch im Grunde, denn Josef hat nichts an. Nun wurde er hineingezogen. Kein Wort davon, dass er gesagt hätte, Herr, bewahre mich, wenn es ein falscher Weg ist. Kein Wort davon. Und dann hat er noch mal Angst gekriegt und sagt, wir wollen den Propheten fragen. Sie erinnern sich, da war der Micha aufgetaucht. Er hatte kein Wort gefunden, als der König Ahab den Micha verhaften lässt, den Knecht Gottes ins Gefängnis werfen lässt. Da war der Josaphat nicht aufgesprungen, hatte gesagt, das ist mein Bruder, dann setz mich mit in das Gefängnis. Er hatte geschwiegen. Da war eine Sünde zur anderen gekommen, dass sein Mund nicht auftat, wenn ein Bekenntnis hingelegt werden musste, dass er sich nicht zu den Brüdern bekannte, zu den Verachteten. Nicht, weil es Schritt für Schritt so unmerklich geht das geistliche Leben zurück. Da ist man noch ein Kind Gottes, aber ein sehr trauriges. Das gibt's. Dass Kinder Gottes sehr armselige Kinder Gottes sind. Und wenn ich uns so ansehe, wie wir hier sitzen und stehen miteinander, müsste man das vielleicht von uns allen sagen. Du bist ein Kind Gottes. Du hast erfasst, dass Jesus dich erkauft und versöhnt hat. Aber mit deinem geistlichen Leben ist nicht viel los. Und nun lässt Gott sein Kind nicht los und lässt ihn in diese schreckliche Not geraten, dass er plötzlich auf dem Schlachtfeld ganz allein verloren ist. Ich kann mir vorstellen, wie mit einem Schlag ihm die Augen aufgehen. Was geht mich dieser idiotische Krieg hier an, ne? Wenn ich jetzt hier sterben muss, dann ist es ein Tod, den ich mir selber eingebrockt habe. Und dann ist es ein Tod, den ich nicht sterben möchte, weil ich ja gar nicht vorbereitet bin. Plötzlich geht ihm sein ganzes äußeres und inneres Elend auf. Es ist genau dieselbe Geschichte im Grunde wie die im Neuen Testament vom verlorenen Sohn. Der so vom Vaterhaus weggelaufen ist und das ging alles so ganz schön und gut und dann schließlich bei den Schweinen endigt. Denken Sie, dass in Israel die Schweine unrein sind, nicht? Und da heißt, da schlug er in sich. Da kam er zu sich, heißt es wörtlich. Da kam er zu sich. Und sprach, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Oh, diese wundervollen Stunden, wo ein Kind Gottes, das sich verlaufen hat, das auf falsche Wege geraten ist, das in ungeistliches Wesen sich verheddert hat, zu sich kommt. Wo stehe ich denn eigentlich? Da schrie er. Nicht wahr, das war kein Augenblick, wo der Josaphat lange Überlegungen anstellen konnte. Er konnte jetzt nie ans Telefon gehen und Pastor anrufen, nicht mehr mit ihnen reden. Wann haben sie Zeit? Und dann kommt ein großes seelsorgerliches Gespräch. Dazu war ja alle keine Zeit da. In den letzten 3 Minuten konnte ihn ein Pfeil tödlich treffen. Und er schrie zum Herrn. Sehen Sie, das ist wundervoll, nicht? Ich kriege jeden Tag 10 Mal gesagt, Sie haben ja nicht Zeit für einen. Furchtbar viel Zeit. Sie müssen nur richtig ausmachen, nicht? Aber ich bin doch froh, dass mein Herr und Heiland mehr Zeit hat als alle Pastoren miteinander. Verstehen Sie? Mehr Zeit als alle Pastoren miteinander. Er rief und der Herr hört und half ihm. Es steht hier nicht, er betete. Er hatte nicht mal die Möglichkeit, die Hände zu falten. Er war ja im Krieg, in der Schlacht. Er schrie, steht hier. Ach, lieben Freunde, es ist ein großer, großer Schritt, sagen wir, von so einem Schreien bis zu einem schönen liturgischen Gebet in einer schwarzen Agenda. Das ist beides schön. Das ist beides schön. Auf meiner Reise fuhr ich durch Bern, da ist mein Verleger und da ist eine große Buchhandlung. Und da ist meine Frau in das Antiquariat reingestiegen, hat da so rumgesucht, während ich verhandelt habe mit meinem Verleger. Und da brachte so alle schönen Schätze nachher raus, die wir mitnahmen. Unter anderem Goschners Gebetbuch. Das ist ein uralter Tröster, wissen Sie, Goschners Gebetbuch. Und da habe ich, wenn ich so in die Hand nahm, gedacht, ist auch was Schönes für Dürrezeiten, so ein Gebetbuch. Wenn man selber einfach einem nichts einfällt, wenn man einfach sich das nachspricht, was ein großer Mann gebetet hat. Aber meine Freunde, es ist doch was Schöneres noch. Dieses Schreien eines Kindes Gottes, das zu sich kommt. Was wir da geschrien haben. Sehen Sie, das ist so schade, dass die Bibel nicht ausführlich schreibt. Das hätte mich nur gerade interessiert, was er da geschrien hat. Er hat nicht geschrien, oh, ich habe Angst oder so nicht. Er hat zum Herrn geschrien, war. Zum Herrn hat er geschrien. Und was wird er da wohl geschrien haben? Das wäre geradezu eine Examensarbeit für geistliche Leute. Ich möchte am liebsten Zettel und Bleistifte austeilen hier an die Württemberger und Essener, und sagen, schreib mal drauf, was der Josaphat in dem Augenblick geschrien hat. Ich glaube, dass er zwei Sätze geschrien hat. Der erste war, Herr, ich habe gesündigt. Herr, mein Weg war falsch vor dir. Sehr schwer und die Not muss schon sehr groß sein, bis ein Mensch das so sagt, nicht? Vielleicht eine Stunde vorher hat er gesagt, ja, stimmt nicht ganz, aber ich habe es eben so gut gemeint und ich habe eben so ein Temperament und alles Mögliche hat er erzählt, nicht? Aber nun schreit er, ich habe gesündigt. Todsicher hat er das gesagt. Und zweitens, Herr, lass mich nicht los. Herr, lass mich nicht los. Er schrie jedenfalls. Es war kein schön formuliertes Gebet. Aber es kam aus dem Herzen und drang zum Herzen Gottes. Und ich wünsche uns das, meine Freunde, wenn wir vielleicht innerlich in Not sind. Oder äußerlich. Aber bei unserem Wohlstandsladen augenblicklich geht es meistens mehr um inwendige Nöte. Das ist das Lernen. Einfach mal über alle Zweifel und Skrupel hinweg einfach zum Herrn schreien. Vielleicht sagt's gewissen, du bist ja längst verworfen. Vielleicht sagt's gewissen, du müsstest erst mal dies und jenes in Ordnung bringen. Dass man über all das hinweg einfach mal zum Herrn wieder schreit. Wie ein Baby nach seiner Mutter schreit. Ich bin ja nun allmählich vielfacher Großvater geworden und neuerdings ist meine Wohnung also wieder erfüllt mit diesem Geschrei, das ich als junger Vater so kannte, mit diesem nicht mehr. Und da muss ich einfach lachen wie so ein Baby mit einer Unverschämtheit und einem Vertrauen, wenn es ein Anliegen hat, losbürgen. Ich meine, uns einfach fragen, Verzeihung, schläft gerade jemand nebenan oder nicht? Haben die Erwachsenen gescheit Unterhaltung, ich darf jetzt nicht stören. Nicht? Keine Rede, bam, mitten rein, brüllt das Baby los. Und so ja nicht wäre ich wie die Kinder. Doch, Josef hat gar nicht zuerst angeklopft beim Herrn, einfach losgeschrien, nicht? Das heißt, Vertrauen zum Herrn haben. Er hat zu sich in dem Moment bestimmt kein großes Vertrauen gehabt. Bestimmt nicht. Aber ein ganz großes Vertrauen, dass der Heiland hört. Der Gott, der in Jesus geoffenbart ist. Er schrie. Bei dieser Stelle komme ich einfach nicht los. Ich möchte sie so dick unterstreichen in ihrer aller Bibel. Und daher half ihm. Und nun muss ich auf das andere nochmal hinweisen. Ich sprach das letzte Mal vor meinen Ferien kurz darüber. Diese wundervolle Geschichte, wie Josaphat geholfen wird, es wird ihm wundervoll geholfen. Die Feinde erkennen, er ist nicht Ahab, und dann lassen sie von ihm ab. Das ist doch merkwürdig, wie ich also vom Krieg verstehe, hätten sie doch en passant den Wens erledigen können. Er war ja immerhin auf der feindlichen Seite und immerhin ein prominenter Mann, nicht? Die deutsche SS hätte das sich nicht entgehen lassen, den ihm vorbeigehen auch noch zu liquidieren. Können sich drauf verlassen, ließen von ihm ab. Da spürt man die Hand des Herrn, der sagt, nun geht schön, lass den Mann in Ruhe, das ist mein Eigentum. Es wird so handgreiflich deutlich, was Bewahrung Gottes ist, nicht? Er wandelt die Feinde von ihm. Ja, aber diese schöne und herrliche Geschichte, über die man 7 Bibelstunden halten könnte und möchte, hat nun eine schrecklich ernste Kehrseite. Der König Ahab, der den Herrn verworfen hat und sich eigene Götter gemacht hat, der nach seines Herzens Dünken lebte, dem war nicht ganz wohl, als mein Krieg zog. Und darum hat er gesagt, ich lege mein Königsgewand ab und gehe als schlichter Soldat. Wahrscheinlich hat er vermutet, wie die Sache laufen könnte. Er wollte also davonkommen. Und da heißt es unheimlich, von ungefähr schoss ein Mann. Da war es Kapitel 18. Von ungefähr, Vers 33, spannte ein Mann seinen Bogen und schoss den König Israels. Und verwundet ihn tödlich. Es ist wie eine göttliche Ironie, dieses Wörtlein von ungefähr. Es war ganz zufällig für Menschenauge, dass da irgendwo einer sagt, na jetzt haben wir schon mal das Gewehr geladen, jetzt drücken wir auch ab. Nichts. Wir haben den Pfeil rausgenommen aus dem Köcher, schießen wir. Er schießt nur blind in die Gegend und trifft den Mann, den Gott getroffen haben wollte. Und wir spüren in jedem Satz, dass eben gar nicht von ungefähr war, sondern dieser Pfeil vom lebendigen Gott in die Brust des abgedrückt wurde. Sehen Sie, im ersten Königsbuch wird eine schreckliche Geschichte erzählt, dass der König Ahab durch ein falsches Gericht einen Mann umbringen ließ namens Naboth. 1. Könige 22. Ich kann mich mit der Geschichte leider jetzt nicht aufhalten. Wenn Sie interessiert, lesen Sie selber 1. Könige 22. Und als der Naboth gesteinigt war, das war in die Wege geleitet, damit der Ahab ein Weinberg in Besitz nehmen konnte, der dem Naboth gehörte. Naboth war ein frommer Mann. Als der König hinging, um den Weinberg zu beschlagnahmen nun, da tritt ihm der Prophet Elia entgegen und sagt, an dieser Stelle, wo die Hunde Naboths Blut geleckt haben, werden die Hunde dein Blut lecken. Du wirst schrecklich umkommen. Hier stand ein Wort Gottes über ihm, ein schreckliches Wort Gottes über ihm. Und dies Wort Gottes holte ihn ein. Meine Freunde, Ahab war nicht ein Mann, der von nichts wusste. Bekam gestern einen Brief, da schrieb jemand, es hätte einer in der Evangelisation gesagt, alle, die nichts von Jesus wissen, kommen in die Hölle. Ob das wahr wäre, das habe ich geschrieben, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass verloren geht, wer die Gnade Jesu verwirft. Und zu den Leuten gehörte der Ahab. Er war in Israel. Israel war ein Volk mit vielen gnädigen Verheißungen Gottes. Er hätte ein Mann sein können, über den etwa so Worte standen, fürchte dich nicht, steht im Alten Testament, ich habe dich erlöst. Ich möchte nur so ein Wort stehen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Aber das hat der Ahab verachtet. Und dann bekommt er ein extra Wort Gottes. Die Hunde werden dein Blut lecken. Und dieses Wort steht über ihm. Da kann er König sein, da kann er mächtig spielen, da kann er Propheten Micha verhaften lassen, da kann er Schlachten schlagen. Das Gerichtswort Gottes steht über ihn, holt ihn ein in dieser Stunde. Von ungefähr spannt man seinen Bogen. Es wird etwas schauerlich deutlich davon, wie herrlich es mit ist mit der Gnade Gottes, der mit seinen Kindern Geduld hat, mit dem Josaphat. Und dessen Tür offen steht für seine Kinder. Und wie derselbe Gott schrecklich ist in seinen Gerichten gegen die, die seine ausgestreckte Hand nicht wollen. Der Ahab ist eine ernste Warnung für uns Leute in der Bibelstunde, die wir hören, dass der Sohn Gottes gekommen ist und die wir wissen, dass er für uns gestorben ist. Und dass er auferstanden ist und ins neue Leben führen will. Das wissen wir alles. Wenn das nicht Wirklichkeit wird in unserem Leben, meine Freunde, dann werden wir Ahabs, über denen Gerichtswort Gottes steht. Wie merkwürdig schließt dies, oder ich Kapitel 19, Vers 1, mir tut es immer leid, dass auch immer so ein Kapitelabschnitt dazwischen ist. Man muss das direkt anschließend lesen. Er starb, da die Sonne unterging. Josaphat aber, der König Judas, kam wieder heim mit Frieden. Schade, dass es nicht nebeneinander steht, so, ne? Das muss nebeneinander stehen. Josaphat aber kam wieder heim mit Frieden. Es erinnert mich diese Zusammenstellung von Vers 34 und 1 an ein ganz ähnliches Stück im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte vom König Herodes. der tötet den Apostel Jakobus mit dem Schwert. Und als er sieht, dass er damit sich populär macht, nimmt er einen Petrus gefangen und will ihn auch hinrichten. Der Herr greift ein und holt ihm den Petrus weg. Ich hoffe, Sie kennen die schöne Geschichte, wie der Engel des Herrn den Petrus wegholt. Diese unheimliche Eingreifen des Herrn lässt diesen Herodes völlig kalt. Er hätte ja jetzt erschrecken müssen und sagen, Holle, ich habe es hier mit einer stärkeren Macht zu tun. So wird dann erzählt, wie er also die Gemeinde hasst, wie er andere Völker bedroht und seine Macht wahn. Und die schicken den Chamberlain genauso mit Regenschirm und die mussten also um Frieden bitten. Das müssen Sie mal lesen, das sind genau die Geschichten, die immer wiederholen der Welt. Und da wird der König Herodes so übermütig, dass andere Völker bei ihm um Frieden bitten, dass er sich auf den Thron setzt und eine Rede hält. Oh, diese Rede hält Herodes, wie haben wir sie gehört, nicht? Und als er fertig ist, da schreit das Volk. Wir wissen ja auch, wie solche Schreie zustande kommen heute. Das ist nicht eine Menschenstimme, sondern eine Gottesstimme. Und der Herodes glaubt das beinahe. Selber. Dass sein politischer Quatsch, den er verzapft hat, Gottesstimme sei. Und da ist Gottes Stunde da. Der Engel des Herrn schlug ihn, heißt, und die Würmer fraßen ihn bei lebendigem Leibe auf. Dann geht es aber so wörtlich weiter. Die Gemeinde aber hatte Ruhe und erbaute sich und das Wort Gottes wuchs und mehrte sich. Das ist oft merkwürdig in der Bibel, dass nebeneinander steht. Nicht? Wie auf einmal der Blitz des Gerichtes Gottes auf die Verächter kommt und dann, als wenn man direkt aus dieser Sturmzone herauskommt, die Gemeinde aber hatte Ruhe. Er starb das Abendmahl, Josaphat aber, der König Judas, kam wieder heim mit Frieden. Sei mal Ruhe stehen geblieben. Ich bin da nicht gewöhnt, die Uhr anzuhaben. Achtung. Hier müsste die Geschichte eigentlich aufhören, nicht? Mit diesem schönen Ausklang. Er kam wieder heim mit Frieden. Und darum ist fast verblüffend, dass, also wenn ich Kapiteleinteilung zu machen hätte, würde ich sie bei Vers 2 machen. Dass als Josaphat nun nach Hause kommt, ihm ein Prophet in den Weg tritt und ihm im Auftrag Gottes eine ganz ernste Gerichtsrede hält. Es ging ihm entgegen hinaus Jehu, der Sohn Hananis, der Schauer, und sprach zum König Josaphat: Sollst dem Gottlosen also helfen und lieben den Herrn hassen? Über dir ist der Zorn Gottes. Es ist im Moment erschreckend. Es war ja alles so schön. Das verlorene Schäflein war zurückgekehrt. Er schrie zum Herrn. Und der Herr half ihm. Und der schreckliche Führer war gestorben, der Ahab. Und er kommt mit Frieden zurück. Und sein Herz ist voller Freude am Herrn. Man kann Erfahrungen mit ihm machen. Ich habe gebetet, hat er mich gehört, mitten in der Schlacht. Und da tritt auf einmal dieser Schauer, so steht hier, Schauer, das heißt also einer, der schaut, der Dinge schaut, die wir nicht schauen. Bei uns immer Schauerleute, die Leute, die in Hamburg am Hafen die Schiffe entladen, das sind Schauerleute. Man müsste sie ja jetzt anders übersetzen. Das hängt mit Schauen zusammen. Einer, so sagt es Biljam mal im Alten Testament, einer, dem die Augen geöffnet sind, der niederkniet und die Augen werden ihm geöffnet. Dieser Schauer Jehu, also Prophet, geht ihm entgegen und hält ihm entgegen: Dein Weg war falsch. Warum tut er das? Man könnte sagen, ach, das ist so ein Theologe, die bohren da immer so in alten Schichten rum, nicht? Ich glaube, wenn es von dem Jehu verkehrt gewesen wäre, dann stände das gar nicht hier, die ganze Geschichte. Offenbar kam der Jehu doch auf Befehl des Geistes Gottes mit dieser Botschaft. Was soll das bedeuten? Das soll bedeuten, dass Gott es mit unseren Sünden genau nimmt. Wir nehmen es sehr genau mit den Sünden der Welt, aber mit unseren eigenen nicht. Und das ist ungeistlich. Verdient, das ist ungeistlich. Ich kann mich sinnlos aufregen, wenn ein Bonnenpolitiker lügt. Ich nehme es genau mit den Sünden der Welt, aber ich reg mich nicht sinnlos auf, wenn ich lüge. Und das ist falsch. Gott nimmt es mit den Sünden seiner Kinder genau. Er lässt seine Kinder nicht fallen. Als der Josef in der Schlacht schrie, bekam er Hilfe. Und der Herr hat auch gesehen, dass dies Herz umkehrte. Aber Gott war überzeugt davon, dass dieser Josaphat nicht gründlich genug Buße getan hat. Buße, das heißt, dass er nicht gründlich genug erkannt hatte, wie falsch sein Weg zum Ahab war. Wie schrecklich falsch. Es hatte ihn noch nicht richtig geschmerzt. Er hatte wohl die trüben Folgen gesehen und war auf dem Schlachtfeld und konnte die Kastanien für den Ahab aus dem Feuer holen. Wissen Sie, das geht uns oft so, dass wir die Folgen unserer Sünden sehr schmerzlich fühlen. Aber er war noch nicht tief genug zur Erkenntnis gekommen, wie er Gott beleidigt hatte. Sowas kann Gott natürlich nur seinen Kindern zeigen, nicht irgendeinem Weltmenschen, verstehen Sie? Die ganze Sache zeigt, wie sehr Josaphat ein Kind Gottes ist. Wie sehr Josaphat ein Kind Gottes ist. Dass Gott in die Schule nimmt und sagt, hör mal Josaphat, ich habe dir geholfen, du bist umgekehrt. Aber wir müssen die Sache noch mal besprechen. Es ist dir wohl noch nicht klar, wie du mich betrübt hast, als du an meine Stelle deinen gottlosen Schwager Ahab gesetzt hast. So schnell ist mein Zorn nicht zu stillen, mein lieber Josaphat. Das doch Herr ihm sagen. Und damit sind wir bei einer furchtbar wichtigen Sache angekommen. Sehen Sie, ich habe in diesen Tagen ein sehr interessantes wissenschaftliches Buch gelesen, das unser Freund Kemnoch, das ist ein bekannter Evangelist und großer Theologe, hat mal bei der Theistik-Ruhr-Konferenz gesprochen, geschrieben hat. Und da fängt er damit an, dass er sagt, wir können den Leuten ja heute gar nicht mehr das reformatorische Evangelium, also wie Luther, sagen. Denn Luther ging davon aus, dass er erschrocken ist vor dem heiligen Gott. Es ist aber heute kein Mensch erschrocken vor Gott. Luther ging davon aus, dass er verlorener Sünder ist, weil es Gott genau nimmt. Aber der Mensch von heute weiß ja gar nicht, was Sünde ist. Ist richtig, nicht? Und nun kommen viele Kirchenführer heute auch dazu, dass sie sagen, da müssen wir jemand anders predigen. Gottes Wort aber sagt uns, da müssen wir den Leuten wieder sagen, ich euch und mir selber. Mit Gott kannst du nicht handeln. Gottes Zorn, das Wort steht hier in Vers 2. Gottes Zorn brennt über unsere Sünde, ob wir sie Sünder nennen oder nicht. Gottes Zorn brennt über unsere Sünde, auch wenn wir sagen, die Sache ist gar nicht tragisch. War das so tragisch, wenn der jetzt mit einem gottlosen König zusammentat, schließlich leben wir doch in der Welt. Der Jehu sagt, Gottes Sünde entbrennt über dich, ob du es weißt oder nicht, ob du es anerkennst oder nicht, ob du Gott Recht geben willst oder nicht. Ja, in dem Augenblick wird der Josaphat schrecklich erschrocken sein, sodass es noch gar nicht klar ist. Meine Freunde, wer einmal etwas geschmeckt hat von der Gotteskindschaft, von der wirklichen Gotteskindschaft, vom Frieden mit Gott, der kriegt keinen größeren Schrecken, als wenn er hört, hör mal, der Frieden mit Gott ist in deinem Leben gestört. Sehen Sie, die Bibel erzählt so furchtbar knapp. Und darum ist ja so merkwürdig, dass Vers 3 gleich heißt, was Gutes hast du, aber du hast einen Herrenbesuch. Und sehen Sie, dass das der Vers 3 so anders klingt. Der zeigt mir, dass zwischen Vers 2 und 3 gewissermaßen etwas geschehen ist. Hier ist der König eingezogen. Er kommt von einem großen Erlebnis zurück. So ein König kommt immer mit Gefolge. Da tritt der schlichte Prophet auf und sagt, der Zorn Gottes über dir. Sollst du so mit dem Gottlosen verhandeln, wie du es getan hast? Normalerweise springt hier ein König auf und sagt, was fällt dir ein? Polizei kommt und drängt den Mann zurück und nimmt ihn erstmal fest. Doch klar, wie stellen die Situation vor? Davon ist kein Wort. Es wird hier deutlich, Josaphat gibt dem Propheten Gottes Recht. In diesem Augenblick seiner Rückkehr in seine Hauptstadt, geschieht es, dass ein Mann Gott sagt, ja, du hast Recht, ich habe dich beleidigt. Und das ist der Anfang, dass man Vergebung der Sünden bekommt. Das ist der Anfang davon, dass man Vergebung der Sünden bekommt, dass es seine Sünde bekennt. Im ersten Johannesbrief steht, so wie unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt. Denn dafür ist Jesus gestorben und sein Kreuz wirkt in die Vergangenheit und Zukunft, dass er denen, die sagen, ich habe gesündigt, dein Urteil ist recht, dass die hören, den Zorn hat Jesus nun weggetragen, gehe hin mit Frieden. Dein Herz hat den Herrn besucht. Als ich das las, hat es mich doch sehr bewegt, ob wir wirklich so in der Schule unseres Herrn sind, dass er mit uns über vergangene Sünden auch noch reden kann. Dinge, die vielleicht längst in Ordnung sind. Die Sache war ja eigentlich vorbei, nicht? Dass der Herr ihm auch was aufdecken kann. Das ist eine ganz große Sache. Dass man erschrickt vor seiner eigenen Sünde, vor seiner Lieblosigkeit oder einem Krach oder was es nun ist, nicht? Und ich habe mich gefragt, stehen wir so in der Hand, unter Zucht und in der Schule unseres Herrn, dass wir, das war doch auf der Straße, auf einem Marktplatz, nicht? Dem Herrn sagen können, du hast recht. Und er sagt, und nun sind deine Sünden vergeben. Verstehen Sie, das sind Vorgänge in Sekundenschnelle. Von entscheidender, tiefgreifendster Wirkung, ein Herz kommt mit seinem Gott in Ordnung, nicht? Und empfängt Vergebung der Sünden. Sie können mich fragen, hier steht ja vom Kreuz Jesu gar nichts da. Und das ist damals noch gar nicht aufgerichtet worden. Nun möchte ich Ihnen sagen, dass alle Vergebung im Reiche Gottes darum geschieht, weil der Sohn Gottes dafür gestorben ist. Darf ich nochmal so sagen? Ein Mann hat es mal so ausgedrückt. Das Kreuz Jesu steht genau im Mittelpunkt der Zeiten. Und wie eine Lampe scheint nicht nur nach einer Seite, nicht nur so eine Lampe, sondern nach allen Seiten, so stehen auch die Männer des alten Bundes unter dem Einfluss des Kreuzes Jesu. Sie sind Propheten, sie zeugen davon. Lese die Psalmen Davids, wohl dem, der die Sünde bedeckt sind, nicht? Das nur zwischendurch. Und für uns gilt das ja, dass in Jesu Kreuz Vergebung der Sünden geschenkt ist. Aber eben da, wo ein Herz sagt, ich habe gesündigt. Fassen Sie, an so einem Erlebnis geht mir auf, wie das ganze Christentum wirklich nicht ein Dogma und eine Lehre ist und intellektuelle Sache. Auch, versteht, das fällt noch ab wie Späne beim Hobeln, nicht? Christen sind wahrhaftig keine Doofen, nicht? Über das Christentum haben die gescheißen Leute den Kopf zerbrochen. Das fällt noch ab. Was ein Christentum an Weltanschauung ist, ist immer noch 10-mal mehr wert, als was an Weltanschauung heute auf dem Markt verkauft wird. Aber das ist nicht das Entscheidende am Evangelium. Sondern das Entscheidende am Evangelium ist das Gestelltsein von lebendigem Gott. Dass unser Leben ins Licht kommt. Dass wir uns selber richten in seinem Angesicht. Dass man aber auch wirklich Vergebung der Sünden und neues Leben erfährt. Sehen Sie mal, das neue Leben, das nach dieser Stunde in das Leben des Josaphat kommt, ist ja ganz herrlich. Das heißt da gleich, also blieb Josaphat zu Jerusalem und er zog wiederum aus und das Volk von Beerseba an, bis ans Gebirge Ephraim. Und brachte sie wieder zu dem Herrn ihrer Väter Gott. Es ist auf einmal nur noch von einem die Rede. Ein König kümmert sich um sein Land. Und hinter allem, was er tut, steht das eine. Ich habe gelernt, wie gefährlich Gott ist. Und wie herrlich Frieden mit Gott ist. Ich möchte das kleinste Kind meines Landes in diesen Frieden mit Gott stellen. Nicht? Und wir spüren etwas, welche Vollmacht von seiner Tätigkeit ausgeht aus diesem Verse. Ah, liebe Freunde, wenn Leben in Ordnung gekommen ist, Vergebung der Sünden hat durch Jesu Blut, dann geht eine Vollmacht von außen, eine Wirkung.
Die erste Strophe. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dir und gebe dir Frieden. Amen.